Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht, aber ich stelle dir ein paar Fragen dazu.
Nie sollst du mich befragen. Welche Oper?
Nein.
Keine Ahnung. Lohengrin. Ein bisschen germanischer Mythos, also ein bisschen mit dem Thema
falscher
verbunden.
Falscher Podcast.
Wirklich?
Wir machen hier keine Opern.
Ja, stimmt, es wäre ein bisschen aufwendiger, Opern herzurichten.
Könntest du, wenn ich dich dazu befragen würde? Oder brauchen wir da wieder einen Gast, der uns Dinge über Opern erzählt?
Könnt ihr schon was über Opern erzählen und wie man die Antike in den Opern dargestellt hat? ZB.
Wer so eine Folge mag, schreib uns.
Genau, wer eine Opernfolge zur Antike mag.
Klingt eigentlich gut. Aber wir reden heute nicht über Opern. Wir reden heute über die Galla Placidia. Und scheinbar war das eine sehr, sehr besondere Lady. Keine Ahnung wieso, aber das wirst du mir dann noch erzählen.
Ja.
Beziehungsweise wir haben ja auf unseren Social Media Kanälen ein Bild gepostet von einem Gebäude, das heute unser Artefakt ist. Wir hatten ja bis jetzt noch keine Gebäude als Artefakt.
Darum und auch noch nichts Frühchristliches.
Stimmt, darum bin ich heute sehr gespannt auf die Folge und was du mir erzählst. Und es haben tatsächlich Leute erraten. Ein paar Kollegen von dir und ein paar andere Leute und das fand ich nett.
Ja, weil das.
Weil doch, ich habe es vorher nicht gekannt.
Ja, es ist etwas, wenn man nach Ravenna kommt, schaut man es am ehesten an.
Mhm.
Wenn man gerade San Vitale fertig hat, dann schaut man noch schnell zum Mausoleum rüber, weil das ist nicht so weit weg. Und es ist auch sehr oft in verschiedenen Kunstgeschichtebüchern drinnen, weil es so dermaßen schön
ist.
Es ist
so schön. Es ist wirklich schön. Aber bevor wir über das Hauserl reden, das Hütterl.
Das Hütterl.
Auch bekannt als das Galla Placidia Hütterl. Wusstest du das nicht?
Nein, das ist aber interessant. Vielleicht sollte man das bei der UNESCO einreichen, dass sie das als Vulgo-Name praktisch einführen.
Ich finde schon. Das machen die sicher. Aber du erzählst mir mal was über die Frau Galla Placidia. Wer ist sie denn?
Die Galla Placidia ist eine sehr spannende Figur in. Also wir sind zeitlich in der Spätantike, in der Völkerwanderungszeit, so richtig schön
nicht
drinnen. Zum Teil waren wir schon drinnen.
Bei der Völkerwanderung waren wir ein bisschen
Bei den Hunnen waren wir dabei und wir haben auch ein paar Ähnlichkeiten, ein paar Parallelen zu der Hunnenfolge, weil ein paar Leute von der Hunnenfolge heute auch kurz vorkommen.
Auch vor Crossover.
Crossover. Wir sind ein bisschen früher als die Hunnen.
Okay.
Also als die Hunnenfolge. Also wir sind früher als der Attila. Aber wir sind schon, die Hunnen sind schon auf dem Vormarsch Richtung Europa.
Wo sind wir denn da?
Wir sind so in der Zeit kurz nach 400 und Galla Placidia ist eine Kaisertochter. Und zwar ist sie die Tochter von Theodosius I., der auch der Große genannt ist. Und sie ist auch gleichzeitig die Enkelin von Valentinian I., der Vorgänger von Theodosius I. War. Weil Theodosius hat nämlich eine Tochter von Valentinian geheiratet.
Ah ja.
Eine sogenannte Galla hat die geheißen, deshalb heißt sie Galla Placidia.
Mhm.
Allerdings war das in zweiter Ehe. Das heißt, sie hat Halbbrüder. Und diese Halbbrüder sind die späteren Kaiser Honorius und Arcadius.
Mhm.
Honorius herrscht im Westen des Reiches und Arcadius im Osten.
Jetzt ist die Zeit gekommen, wo es einen Osten und einen Westen gibt?
Da gibt es einen Osten und einen Westen wieder, nachdem es schon unter Diokletian ja erstmals diese Reichsteilung gegeben hat, ungefähr 100 Jahre vorher.
Okay.
Aber Theodosius führt die beiden Reichshälften wieder zusammen in der Theodosianischen Dynastie.
Das war der Papa.
Aber mit seinem Tod wird es dann wieder aufgespalten.
Ich verstehe.
Weil er eben zwei Söhne hat.
Und jeder bekommt
eine Hälfte.
Mhm.
Geboren wird Galla Placidia so um 390 nach. Man ist sich nicht ganz sicher, wann. Also es gibt so ein Zeitfenster von 4-5 Jahren. Und sie wird relativ bald von ihrem Vater als Nobilissima Puella anerkannt. Das heißt, sie ist als Kronprinzessin, als Teil des Kaiserhauses wird sie akzeptiert. als obwohl eben aus der zweiten Ehe stammend. Das heißt, sie hat auch die kaiserliche Erziehung. Das heißt, was kann man als Frau in der Zeit als Erziehung annehmen? Sie lernt lesen und schreiben. Sie liest griechische und lateinische antike Texte. Und sie liest natürlich auch die Bibel und sie lernt verschiedene handwerkliche Fertigkeiten. Weben, Sticken und dieses Klassische.
Also eine Kaisertochter halt.
Eine Kaisertochter.
Eine Noble.
Wie sie ungefähr 5 Jahre alt ist, stirbt Theodosius der Erste. Und da kommt es wieder zu dieser Reichsteilung und sie bleibt im Westen des Reiches. Und da übernimmt ihr Bruder Honorius die Herrschaft.
Ist der schon so alt?
Der ist ungefähr 10.
Aha.
Das ist auch super, gell?
Also wahrscheinlich nur so Pseudo übernehmen und das ist wahrscheinlich in seiner Stadt.
Genau, in seiner Stadt übernimmt der Heermeister Stilicho die Herrschaft. Und Stilicho, ich glaube, kann sein, dass ich ihn in der Hundenfolge kurz einmal erwähnt habe. Er ist einer der großen Heerführer zu einer Zeit, wo germanische Föderaten im Heer große Karriere machen. Er ist zum Beispiel selbst von vandalischer Herkunft. Und er ist nicht nur der große Heermeister dann, sondern Theodosius setzt ihn am Totenbett auch als Vormund für seine beiden Söhne ein.
Ach, schau.
Er ist allerdings der Einzige, der das hört.
Ah.
Also man kann schon ein bisschen annehmen, es gibt dann Probleme. Also im Westen kann er sich durchsetzen, aber im Osten, wo Arkadius herrscht, Arkadius erkennt ihn nicht an als Vormund.
Okay.
Aber was es heißt ist, dass auch die kleine Galla Placidia mit ihren 5 Jahren in den Haushalt von Stilicho überwechselt und dort gemeinsam mit dessen Frau erzogen wird. Die Frau von Stilicho ist allerdings auch eine Verwandte von ihr. Das ist eine gewisse Serena.
Okay.
Das ist ihre Cousine. Die ist nämlich die Tochter eines Bruders ihres Papas.
Bin ich jetzt mitkommen?
Also was du da siehst, ist,
eine Cousine, dass okay.
dieser Stilicho sich doch sehr mit dem Kaiserhaus
auseinandergesetzt hat. Er war schon sehr nah dran.
Er war
so
schon
nah,
sehr
wie man
dran.
Nur kann,
ja, schon. Also er heiratet eine Nichte des Kaisers. Übernimmt dann die Erziehung praktisch von den beiden Kindern
den
des
Kindern,
Kaisers.
Ja, voll.
Und er,
2 von 3 ist schon
er verheiratet gleich. Seine Tochter mit Honorius, mit dem nächsten Kaiser, und verlobt seinen Sohn, einen gewissen Eucherius, mit der Galla Placidia,
nein,
die beide so um die 10 Jahre alt sind, Maximum. Aber
der hat einen Plan.
Der hat einen Plan. Der möchte die Herrschaft so richtig nominell auch übernehmen.
Aber wie?
Nur
deshalb glaube ich ihm sicher nicht, dass das der alte Kaiser zu ihm gesagt hat.
Naja, das ist... Das
nach all diesen Machtübernahme, jetzt sofort, mit all den Kindern, und dann der Plan mit, wie ich verheirate jetzt mein Ding mit dem und hin und her.
Man muss sagen, Stilicho ist ein sehr erfolgreicher Feldherr. Das heißt, er hat auch das westliche Imperium immer wieder gegen einfallende andere germanische und sonstige Gruppierungen verteidigt. Aber irgendwann schafft er das halt auch nicht mehr. Und das ist der Moment im Jahr 408, wo er eine Niederlage gegen ein paar germanische Verbände in Italien einfährt, wo er dann mit einer Palastintrige umgebracht wird. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt sitzt der Kaiserhof im Westen nicht mehr in Rom, sondern zuvor in Mediolanum, also in Mailand, aber dann ist der Kaiserhof nach Ravenna gesiedelt.
Ah, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt. Wieso das dort? Stell euch
genau.
gefragt, weil bis jetzt hat man das so im Kopf. Rom ist Rom.
Rom ist Rom. Rom ist noch immer wichtig, aber das Kaiserhaus
sitzt nicht mehr dort. Okay.
Weil es ist dann ein bisschen näher an den restlichen Provinzteilen. Und es ist immer besser, näher an der Peripherie zu sein, weil das Reich doch dann ziemlich ausufert.
Vor allem als Feldherr. Schätze ich mal, als Militärmensch will man, wenn es ausufert, schnell mal dort sein.
Ja. Jetzt ist Stilicho, wird ermordet, er flieht sich davor in eine Kirche und wird dort trotzdem gefangen genommen und enthauptet. Und auch seine Familie wird umgebracht. Und nicht nur seine Familie, sondern man bringt auch mit einer Art Säuberung andere führende germanische Familien im Reich um. Und das ist etwas, was ein bisschen zu viel wird und das ruft jemanden anderen auf den Plan, der eine wichtige Rolle spielt, und das ist Alarich.
Das klingt jetzt nicht römisch.
Das ist nicht römisch, das stimmt.
Jetzt nicht sehr römisch.
Mhm. Alarich ist der berühmteste König der Westgoten, der im selben Jahr seine gotischen Verbände zu den von uns sogenannten Westgoten zusammenführt, in dem Jahr, in dem der Theodosius stirbt, 395.
Okay.
Wir sagen ja heute Westgoten und Ostgoten hauptsächlich.
Ja, weil wir haben ihnen wahrscheinlich diese Namen
gegeben. Wir haben ihnen diese Namen gegeben. Sie selbst haben anders geheißen. Also die Gruppierungen, die Alarich vereinigt hat, das sind die, die in das Reich eingedrungen sind, nachdem die Hunnen sie verdrängt haben, waren die sogenannten Kreutungen und Terwingen. Mhm. Das sind Eigennamen, wie zum Beispiel die Terwinger sind die Waldleute.
Ja.
Also das sind Namen, sie heißen so, wie sie, wo sie gewohnt haben. Bei den anderen ist man sich unsicher, es kann sein, dass sie Strandleute heißen, dass sie eher an der Küste vom Schwarzen Meer gelebt haben. Aber diese Namen mit Visigoti und Ostrogoti, also die Visigoths und die Ostrogoths,
auf Englisch,
die Namen sind näher an dem dran, wie sie ursprünglich geheißen haben.
Als wir Ost und West.
Ja, bei uns heißen es West- und Ostgoten, weil die Westgoten sitzen in Spanien und die Ostgoten sitzen in Italien.
Wir haben es einfach, damit man es sich in der Schule gut merken kann. So.
Ja, es ist gut, wenn man in der Schule irgendwelche Eselsbrücken hat, an die man sie halten kann, weil sonst kann man die nicht auseinanderhalten.
Mhm, voll.
Also, Alarich kommt und stellt sich als großer Retter oder Rächer der Germanen auf die Seite der Germanen und beginnt 408 mit einer Belagerung von Rom, kurz nach der Ermordung von Stilicho. Und
das war die Belagerung,
das war, oder? Naja, nicht so wirklich, weil es war keine durchgehende Belagerung, sondern es war so, die Truppen sind vor Rom erschienen und dann sind sie wieder weg und dann sind sie wieder hin. Aber irgendwann einmal hat ihnen die Geduld, der Geduldsfaden gerissen und sie sind dann am 24. August 410 in Rom eingefallen über die Porta Salaria. Ob mit Verrat von Rom aus oder nicht, da gibt es verschiedene Quellen drüber.
Mhm.
Und sie beginnen mit der Plünderung von Rom. Alarich erlaubt seinen Truppen 3 Tage lang die Stadt zu plündern.
Huh.
Er sagt allerdings, die Kirchen sind sakrosankt, die dürfen nicht geplündert werden.
Okay.
Auch Leute, die in Kirchen sich reinflüchten, dürfen nicht zu Schaden kommen.
Okay.
Und das machen natürlich auch einige Leute. Die heidnischen oder paganen Tempel allerdings, die werden geplündert und auch die Häuser der reichen Senatorenfamilien werden geplündert.
Okay, wie sieht das denn in der Zeit gerade aus? In welcher Tradition lebt jetzt Rom und eben die Goten im Moment?
Es sind beides Christen,
okay.
Allerdings mit dem Unterschied, die Goten sind arianische Christen und die Römer sind nizianische Christen.
Mhm.
Also arianische Christen bedeutet, es gibt nur Gott und der Sohn ist nicht Gott gleich, sondern nur Gott ähnlich.
Mhm.
Und beim nizianischen Christentum, das ist das Christentum, das sich auch heute durchgesetzt hat bei uns mit dem römisch-katholischen, dass es diese Trinität gibt, also Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist, dass die eigentlich gleichwertig sind, was streng genommen ja nicht monotheistisch ist.
Nein, naja, ja, nein, das stimmt.
Kann man sich drüber streiten. Aber ich glaube, wir
das
haben
ist
das
dann die Theologie.
Bei Mithras, glaube ich, schon nochmal kurz angesprochen.
Ja, gehabt. Voll.
Sie plündern Rom, sie nehmen alles eigentlich mit, was nicht nied- und nagelfest ist von den Sachen her, und sie nehmen die Kaisertochter, Kaiserschwester Galla Placidia mit, die zu diesem Zeitpunkt gerade in Rom war, während der Kaiserhof in Ravenna war.
Super. Da haben sie es recht einfach gehabt.
Ist eigentlich ein ziemlicher Jackpot, wenn man irgendwo hingeht und als Geisel dann die
gleich
Tochter,
die Tochter hat,
oder die Schwester des Herrschers hat.
Okay, also eine Schulter die Tochter, auf der anderen Schulter das Gold und los geht's.
Und wir los marschieren. Geht's. Und wir marschieren mit Alarich und seinen Truppen ein bisschen weiter nach Italien runter, nach Süditalien, weil Alarich nach Afrika übersetzen möchte. Allerdings stirbt er dann und wird dann am Busento begraben. Da gibt es ein romantisches Gedicht von einem August von Platen, das Grab im Busento. Das ist, also wer das nicht kennt, soll das einmal anhören oder
wie
lesen.
Wie romantisch kann ein Grabgedicht sein?
Es ist so super mit den wogenden Wellen des Busento, wo die Goten den Fluss umleiten, um den Alarich zu begraben und dann wieder umleiten, damit das drüber geht, damit kein Römer sein Grab stören kann und so weiter. Großartiges Gedicht.
Okay.
Das prägt nämlich das Bild des Alarich im 19. Jahrhundert.
Ah, das erklärt's, okay.
Sein Nachfolger wird sein Schwager Ataulf.
Mhm.
Der zieht mit den Goten wieder durch Italien nach Norden ab und siedelt sich dann in Südgallien an.
Mhm.
Plündert auf dem Weg natürlich wieder mal die ganzen ländlichen Bereiche, um Nachschub zu bekommen, Nahrung, weil wie ernährst du einen Tross von Soldaten?
Klar. Und freiwillig geben sie es noch her? Nein, verstecken sich in ihren Kirchen und lassen sich
bündeln. Wobei, sie haben ja so viel Geld mitgenommen aus Rom, die könnten die Bauern auch bezahlen, aber ich glaube, das machen sie nicht.
Zu kompliziert.
Definitiv. Sie kommen dann so um 412 dann in Südgallien an, in Narbonne, siedeln sich dort an.
Mhm.
Und irgendwann kommt der Adolf auf die Idee, er könnte ja so Herrschaftsansprüche auf das Weströmische Reich anstellen, weil er hatte dann noch immer die Schwester des Kaisers bei sich. Und er heiratet dann die Galla Placidia.
Okay, aber war er nicht der Schwager?
Er war der Schwager. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die Frau ist. Da ist doch
irgendwo eine Schwester dazwischen.
Mindestens. Okay. Aber es könnte auch Polygamie sein.
Mhm.
Ich meine, er kann es sich leisten. Er hat nur Gold mitgenommen.
Das ist wahr. Und der Tochter.
Und der Tochter. Jedenfalls, es gibt über die antiken Quellen die Schilderung der Hochzeit von Ataulf und Galla Placidia.
Okay.
Und das ist eine nette Textstelle, die über Olympiodoros überliefert ist.
Mhm.
Dies geschah auf Rat und Ermutigung durch Candidianus im Haus des Ingenuus, einem der führenden Bürger von Narbonne. Dort saß Placidia, in ein königliches Gewand gekleidet, in einem Saal, der auf Römerart geschmückt war. Und neben ihr saß Ataulf in einem römischen Feldherrnmantel und anderer römischer Kleidung. Neben anderen Hochzeitsgeschenken spendierte Ataulf seiner Placidia 50 ansehnliche junge Männer in Seide gekleidet und jeder von ihnen trug zwei gewaltige Schüsseln, die eine voller Gold, die andere gefüllt mit wertvollen Juwelen, die die Goten bei der Eroberung Roms mitgenommen hatten. Dann wurden Hochzeitslieder gesungen.
Das klingt ja erfreulich.
Also ich finde die
Schüsseln... Das klingt sehr erfreulich.
Nicht so schlecht, vor allem 50 junge Männer. Mm. Hallo.
Also, hallo. Und beide Schüsseln.
Und beide Hände voll mit Schüsseln.
Mhm.
Also Galla Placidia war zu diesem Zeitpunkt ungefähr Mitte 20.
Okay.
Also sie war dann schon erwachsen und so. Mhm. Also das war schon okay. Aber es dürfte keine schlechte Beziehung zwischen den beiden gewesen sein. Man,
wenn sie all das Gold bekommen hat, lässt sich bestechen in diesem
Augenblick. Sie kennt Augenblick. Den seit über 3 Jahren, den Ataulf eigentlich.
Vielleicht hat sie ihn doch gern.
Oder es ist das Stockholm-Syndrom, man weiß nicht.
Man weiß nicht. Aber das Gold hilft.
Das Gold hilft auf alle Fälle.
50, was hast du gesagt, jungen
Männer in Seide gekleidet.
In Seide gekleidet, das klingt gut. Und alles in römischem Stil geschmückt. Das heißt, sie haben eigentlich doch ein bisschen Respekt gehabt.
Definitiv.
Weil wieso sollten sie sich den Aufwand machen?
Sicher.
Dass sie sich daheim ein bisschen daheim fühlen.
Die ganzen germanischen Nachfolgereiche des Römischen Reiches sehen sich ja in der Tradition der Römer.
Ah, eh.
Ja.
Okay.
Die sind komplett in dem drinnen.
Ja, schön.
Also das ist...
Das klingt nach einer lustigen Hochzeit. Danach gab es einfach Gesang.
Danach gab es Gesang und wie heißt das schön, rechtzeitig hat sie dann noch einen Sohn geboren. Einen Theodosius, was natürlich auch wieder ein super Name ist.
Ah.
Aber der kleine Bub verstirbt relativ bald und wird dann von den Eltern in einem Silbersarkophag in Barcelona, glaube ich, beigesetzt.
Okay.
Also das wäre eine super Trumpfkarte für einen Ataulf gewesen auf das Weströmische Reich, weil Honorius, der weströmische Kaiser, hat keine Kinder.
Ah.
Das heißt, man könnte das Ganze dynastisch natürlich über die Seite spielen.
Und... Die hätten es dann gut.
Ja, die hätten es super gut.
Ich verstehe. Okay, also die Galla.
Ja, die Galla
ist jetzt
einmal Queen Consort, ja. Weil es wird der germanische König wieder gewählt und sie ist eigentlich nur Queen Consort dann.
Mhm.
Das ist 414, aber 415 wird der Ataulf ermordet wegen einer innergermanischen Intrige. Also ich kann mir vorstellen, dass da die Römer ihre Finger ein bisschen im Spiel haben.
Bestimmt, unter anderem. Ich weiß es nicht. Ärger
aus allen Ecken. Es gibt nämlich Versorgungsprobleme für die Germanen. Sie haben keine Nahrung mehr. Und es gibt dann ein Friedensabkommen zwischen Westrom und den Westgoten.
Mhm.
Und die sagen, ihr kriegt Getreide und einen Frieden und ihr schickt uns die Galla Placidia zurück.
Mhm.
Zu diesem Zeitpunkt, Honorius ist noch immer Kaiser. Er ist jetzt inzwischen schon Mitte 30, hat noch immer keine Kinder. Aber er hat einen sehr fähigen neuen Heermeister, einen gewissen Constantius.
Okay.
Und mit diesem Constantius verheiratet er Galla Placidia, seine Schwester.
Moment.
Aha.
Wen?
Der Honorius nimmt seine Schwester und verheiratet sie mit dem Heermeister. damit der Herrmeister loyaler dem Königs- oder Kaiserhaus gegenüber wird. Da wird sie jetzt ein bisschen Spielball.
Jetzt wird sie hin und her geschoben. Okay.
Und dass ihr das nicht so wirklich taugt hat, also sie kommt dann eben 1516 schon wieder zurück, das merkt man dann daran, dass es auch eine Schilderung über die Hochzeit mit ihm gibt.
Da gibt es auch eine vom gleichen?
Aus der gleichen Quelle. Und okay. Da steht dann Folgendes drinnen.
Mhm.
Als Honorius sein 11. Konsulat feierte und Constantius sein 2., also im Jahr 417, begingen sie feierlich Placidias Hochzeit. Ihre wiederholten Zurückweisungen hatten Constantius wütend auf ihre Dienerschaft gemacht. Schließlich nahm sie ihr Bruder, der Kaiser Honorius, an dem Tage, da er das Konsulat übernahm, also am 1. Jänner, also wieder am Jahrestag der Hochzeit, die er zuerst gehabt hat, sie, bei der Hand und übergab sie trotz ihrer Proteste dem Constantius und die Heirat wurde glanzvoll begangen.
Glanzvoll.
Wo sind die 50 Jugendlichen?
Wo sind die in ihren Seidenanzügen und was weiß ich und mit den Schüsseln voll Gold und Juwelen.
Also die Hochzeit klingt jetzt nicht mehr so toll.
Das klingt viel witzigerweise. Das finde ich jetzt witzig. Weil sie wurde gekidnappt, hatte aber eine viel, also nach der Schilderung zumindest, eine viel respektvollere Hochzeit als daheim dann wieder.
Mhm.
Lustig.
Das ist wirklich extrem interessant.
Mhm, das ist spannend.
Und ich kann es mir gut vorstellen, dass der Autor da nicht irgendwie Wertungen reingebracht hat, weil eigentlich müsste er ja als römischer Autor die römische Seite immer besser beschreiben.
Hätte man sich gedacht, ja.
Tut er aber nicht.
Das einzige Positive war die glanzvolle Feierlichkeit, aber das klingt jetzt nicht sehr optimistisch.
Na. Auf alle Fälle 417, am 1. Jänner heiratet sie und irgendwann im Jahr 417 oder 418 kommt eine Tochter auf die Welt.
Mhm.
Das ist die Justa Krater Honoria. Und wenn du dich erinnerst, eine Honoria hatten wir bei der Attila-Folge.
Oh.
Das ist
sie?
Das ist die Tochter, ja genau. Die dem Attila den Ring schickt, bitte rette mich und heirate mich.
Wie lustig. Okay, sie hatte auch ihr eigenes Abenteuer dann.
Ja.
Wie die Mama.
Mhm. Und es gibt dann noch einen Sohn, der kommt 419 auf die Welt und das ist der spätere Kaiser Valentinian III.
Mhm.
Das heißt, wir haben... Constantius ist jetzt auch als Heermeister ziemlich oben angelangt. Er wird nämlich 421 zum Mitkaiser von Honorius ernannt.
Mhm.
Das heißt, er wird zum Augustus vom Titel her. Das heißt, die Galla Placidia wird zur Augusta. Das heißt, sie hat jetzt den gleichen Titel wie zum Beispiel die Livia.
Ah, okay.
Das heißt, also sie ziemlich ist jetzt, hoch angesehen. Sie ist jetzt Kaiserin eigentlich.
Aha, okay.
Irgendwie im Jahr 421 verstirbt dann der Constantius an einer Krankheit. Ist er weg. Sie war, glaube ich, eh nicht sehr glücklich in der Ehe.
Nein.
Und nach dem Tod von Constantius gibt es zuerst ein gutes Verhältnis zwischen Galla Placidia und ihrem Bruder Honorius.
Ja.
Aber das verschlechtert sich dann über diverse Intrigen.
Ah.
Weshalb sie im Jahr 422, also ein Jahr danach, nach Konstantinopel ins Exil gehen muss mit ihrer Familie.
Aber weil man kann nicht Nein sagen zum...
Nein.
De facto Kaiser?
Nein, es gibt ganz komische Sachen. Also... man ist sich nicht sicher, ob wer da gegen wen jetzt intrigiert hat. Also es sind verschiedene andere Heermeister und deren Frauen, die da mitspielen. Also ganz, ganz wilde Geschichten. Aber sie ist nicht lange im Exil, weil 423 ein Jahr später stirbt der Honorius.
Yes!
Und wir wissen, Honorius hat keine Kinder. Und wir haben aber ein dynastisches Prinzip noch.
Oh, das heißt, ihr Kind hat jetzt die Möglichkeit.
Sie sitzen noch in Konstantinopel. Da ist inzwischen Arkadius, ist auch schon längst tot und es herrscht dort Theodosius II.
Mhm.
Und der forciert den Valentinian, also den Sohn von der Galla Placidia, der zu diesem Zeitpunkt, lass mich mal kurz nachrechnen, 4 Jahre ist.
Oh je.
Und schickt dann eine Heeresexpedition mit der ganzen Familie Richtung Ravenna. Und weshalb dann nach einigen Kämpfen, 2 Jahre später, 425, der Valentinian zum Kaiser eingesetzt wird. Mhm. Mit 6 Jahren mit er Augustus im Westen.
Ich verstehe, aber de facto eigentlich.
De facto seine wird Familie. Die Galla Placidia Regentin im Westen im Jahr 425.
Wie cool ist das von ihr?
Ja, also mit, sagen wir, Mitte 30 hat sie den Höhepunkt der Macht erreicht.
Zuerst war sie, wie nennt man das? Was war sie? nicht Königin, aber ja, von den
Queen Consort, also
Queen Consort
von den Goten.
Dann war sie Kaiserin, jetzt wieder, dann, aber so richtig diesmal, nicht als Nebenfigur.
Ja, also sie kann wirklich die Regentschaft führen. Ihr einziges Problem sind, dass die Heermeister im Westen, also dass das Heer sich untereinander bekriegt.
Mhm.
Und da gibt es drei Heermeister und einer, den wir aus der Hundenfolge kennen, der Aetius, der ist derjenige, der sich dann durchsetzt. Aetius, der selbst bei den Hunnen als Geisel aufgewachsen ist, deshalb mit den Hunnen immer verbündet war und deshalb hunnische Truppen mitnehmen konnte.
Ich verstehe.
Und Galla Placidia hat über ihre Zeit bei den Westgoten selbst auch sehr viele gotische Verbündete und gotische Leibwache und solche Sachen.
Mhm.
Aber Aetius hat dann doch ein bisschen mehr Mittel und ist ein bisschen besser und kann sich dann im Prinzip durchsetzen. Mhm. Wobei es dauert eine Zeit lang. Er ist eigentlich gegen sie eingestellt. Er wird so 425, wie sie die Regentschaft übernimmt, wird er zwar am Heermeister in Gallien ernannt, dann wird er herumgeschoben mit den anderen zwei Heermeistern.
Mhm.
Aber in diesem Krieg der Heermeister untereinander kann er sich nach 8 Jahren durchsetzen. Also ab 433 ist de facto Aetius der mächtigste Mann im Westreich. Galla Placidia ist pro forma noch immer Regentin für ihren Sohn.
Ja, aber da wird nichts mehr draus.
Da wird nichts mehr draus. Also sie kann sich noch immer gut halten am Kaiserhof. Sie bleibt die Regentin bis 437, bis Valentinian alt genug ist.
Mhm.
Und sie hat immer noch eine gute Stellung bis zum Tod im Jahr 450.
Mhm.
Und zwar ist die Stellung so gut, da ist eben das Jahr der Honoria-Affäre. 450 ist das Jahr, wo die Honoria diesen Ring zum Attila schicken lässt und sagt, heirate mich und du bekommst das Weströmische Reich.
Ja.
Und wie das Ganze auffliegt, kann nur die Fürsprache der Galla Placidia verhindern, dass die Honoria hingerichtet wird.
Ich verstehe. Also sie hat definitiv ihre Reputation aufgebaut und...
Komplett.
Ist nicht so unwichtig.
Nein, aber sie wird so ungefähr 60, könnte man sagen.
Nicht schlecht.
50, Anfang 60.
War das für die Zeit?
Ist eigentlich so Durchschnitt.
Ach so.
Ich meine, sie hat jetzt... Wie viele Kinder hat sie wirklich? 3, 4?
Mhm.
Ist auch ein ganz guter Schnitt. Und dass sie die Kinder nämlich auch überlebt hat, die Geburten, weil das ist ja eher das Problem, dass die Frauen im Kindbett versterben.
Mhm.
Aber was von ihr geblieben ist, sind eben einerseits die Geschichte zu ihr und andererseits die Kirchen, die sie einerseits renovieren hat lassen als gläubige Christin und andererseits Kirchen, die sie neu erbauen hat lassen. Also man weiß, sie hat zum Beispiel die Basilika di San Paolo Fuori le Mure in Rom renovieren lassen.
Okay.
Sie hat auch die Grabeskirche in Jerusalem renovieren lassen.
Cool, ja.
Und sie hat in Ravenna 2 Kirchen gebaut. Das eine ist die Kirche San Giovanni Evangelista.
Mhm.
Linde Evangelista. Und sie hat dann auch noch eine zweite Kirche gebaut, und zwar die Kirche Santa Croce.
Mhm.
Und ein Teil der Kirche Santa Croce war ursprünglich das sogenannte Mausoleum der Galla Placidia.
Ach, das war ein Teil davon. Okay. Also ist die Galla Placidia jetzt in dem Mausoleum begraben? Oder hat sie es nur richten lassen?
Also sie ist nicht dort begraben, sondern sie ist in Rom verstorben und in Rom begraben.
Mhm.
Im Familienmausoleum, das ihr Bruder Honorius hat errichten lassen.
Oh je.
Und
gerade bei ihm.
Eigentlich strikt genommen ist das Mausoleum eigentlich kein Mausoleum, sondern es ist eine Kapelle und eigentlich eine Kirche für den heiligen Laurentius.
Ah ja.
Wie man anhand der Darstellung sehen kann. Darum sieht es auch
eher kirchlich aus. Ja.
Ja. Also, wie gesagt, es ist Teil dieser Kirche Santa Croce und seit 1996 gibt es in Ravenna einige UNESCO-Weltkulturerbestätten und das sind diese ganzen spätantiken frühchristlichen Kirchen.
Mhm.
Und da gehört auch das Mausoleum, das sogenannte Mausoleum dazu.
Mhm.
Und das Bemerkenswerte an dem Mausoleum ist, dass es von der Mosaikausstattung her 100 Jahre älter ist als die anderen Mosaiken von Ravenna.
Wieso ist das so beachtlich?
Weil man eigentlich nur, unter Anführungszeichen, San Vitale kennt mit den Mosaiken aus der Zeit von Justinian. Das ist 100 Jahre später.
Okay.
Aber die Mosaiken in dem Mausoleum der Galla Placidia sind einfach von der Art her dermaßen schön und dermaßen gut erhalten geblieben, dass es deshalb extrem bemerkenswert ist. Auch von der Gestaltung her, was jetzt dargestellt ist und wie das Ganze wirkt eigentlich auch.
Es ist wunderschön. Es ist wirklich, also man kann es ganz einfach googeln, wenn sich jemand kurz anschauen will. Es ist wunderschön.
Beziehungsweise also wir werden auch die Verlinkung reingeben. Ja, es gibt über die Wikimedia Commons Seite sehr, sehr viele Fotos von dem Mausoleum. Und da kann man wirklich mal richtig schön gustieren und sich das in Ruhe anschauen.
Also ich bin jetzt kein Mensch, der zum Beispiel im Urlaub in alle Kirchen gehen muss, weil die meisten einfach sehr ähnlich ausschauen, das ist mir wurscht. Aber die ist wirklich schön, weil das Mosaik ist unglaublich. Man glaubt fast nicht, dass das Glas sein soll.
Ja, es sind, also diese Tessere sind Glas, bunte Glassteine, hauptsächlich in Blau, dieses Dunkelblau, das man auch in der Decke hat, in der Kuppel.
Und als Kontrast dieses...
Das Gold.
Goldgelb, so schön.
Das ist ja eines der großen Punkte in der byzantinischen Kunst, zu dem das ja eigentlich dazugehört, dass man Gold sehr stark eingesetzt hat in den Mosaiken. Auch in der San Vitale haben wir da extrem viel Goldteile.
Das Lustige ist, es ist so detailliert und so, mir fällt das Wort nicht ein, es ist einfach schön.
Ja, es ist wunderschön, ja. Also ich bin auch nicht so der Fan von christlichen oder frühchristlichen Sachen, aber das ist wirklich schön und
sehr ästhetisch und
extrem.
Und verziert und so. Und im Gegensatz dazu, wenn man sich das Gebäude anschaut, das ist ja so
es ist in Kreuzform.
Und von außen.
Es wirkt von außen nicht besonders, weil es ist als Ziegelbau errichtet. Das heißt, es ist nicht einmal aus Marmor, sondern es ist aus Ziegeln, aus wiederverwendeten Ziegeln errichtet.
So unscheinbar. Ich würde daran vorbeigehen.
Komplett. Aber es wirkt, ich finde, eine Kirche, die rot von den Ziegeln ist, schöner als eine verputzte Kirche, wie wir sie heute haben.
Ja gut, ja, das schon.
Es ist nicht allzu groß. Also es hat eine Länge von insgesamt 12,75 Metern und die Breite der Seitenarme sind 10,25 Meter. Also es ist wirklich nicht groß. Aber es ist ja, wie gesagt, nur ein Teil einer Kirche gewesen. Und wir haben eben, weil es kreuzförmig ist, der Grundriss, vier Arme. Der nördliche Arm, das ist der längere, das ist der, wo der Eingang sich befindet. Alle die Arme sind mit einem Tonnengewölbe überdeckt und im Schnittpunkt bilden diese Tonnengewölbe eine Kuppel mit 4,4 Meter Durchmesser und in dieser Kuppel ist ein Stern am Himmel abgebildet.
Der blaue, ja.
Der blaue mit den goldenen Sternen und im Zentrum dem Kreuz, auch in Gold. Und in den Ecken sind die vier Symbole der vier Evangelisten.
Sind das Engel?
Ja. Naja.
Da ist ein Vogel.
Ja, genau. Die vier Evangelisten haben verschiedene Symbole.
Ja.
Es gibt den Menschen, das ist der Matthäus. Dann gibt es den Löwen, das ist der Markus.
Ah.
Dann gibt es noch den Adler, das ist der Johannes. Mhm. Und dann gibt es den Stier, das ist der Lukas.
Alles klar.
Und das sind die vier prototypischen Darstellungen, wie die vier Evangelisten dargestellt werden. Mhm. Und man darf nicht vergessen, wir sind da eben in der Zeit, das Mausoleum wird errichtet ab 425, also in dem Moment, wo sie wieder zurückkommt nach Westrom, bis zu ihrem Tod wahrscheinlich 450. Und wir sind da in einer Zeit, wo kurz davor, auf der dritten Synode von Konstantinopel, 397, die vier Evangelien kanonisiert werden. Mhm. Das heißt, ab dem Zeitpunkt gibt es erst die vier Evangelisten so richtig. Davor hat es mehrere Bücher gegeben, aber ab dem Zeitpunkt nur mehr die vier.
Okay.
Das heißt, das ist eine relativ frühe Darstellung der vier kanonischen Evangelien. Und man hat auch noch eine zweite Darstellung dieser vier kanonischen Evangelien, und zwar auf der Südseite. Das heißt, wenn man beim Nordeingang reinkommt, gleich die Seite, die man sieht, gegenüberliegend, da ist in diesem Halbkreis drinnen die Darstellung von einem Buchkasten ganz links.
Ja, und da stehen die Namen drauf.
Wo die vier Bücher mit den vier Evangelisten drauf sind. Mhm. In der Mitte ist ein Rost mit Flammen drunter.
Barbecue.
Und den Schatten an der Hinterwand, die die Flammen werfen.
Absolut, ja.
Und rechts steht ein Heiliger, erkennbar an dieser Corona, und hat ein Kreuz geschultert, wo ich mir jedes Mal denke, hat das geschultert wie ein Cricketstab oder sonst was.
Ein bisschen.
Und ein Buch in der Hand.
Und er sieht sehr schwungvoll aus, finde ich. Er sieht sehr...
Und er ist gekleidet wie ein klassischer römischer Bürger.
Mhm.
Wie alle sehr römisch dargestellt sind.
Ja, klar, weil...
Auch wenn es christlich ist, eigentlich vom Kontext her.
Ja, klar, weil sie werden die Kleidung abbilden, die sie kennen.
Genau. Dargestellt sollte hier sein, also das ist die Communis Opinio, dass das der heilige Laurentius ist, der im 3. Jahrhundert als Märtyrer in Rom hingerichtet worden ist, indem er auf einem glühenden Eisenrost gegart wurde.
Ich habe mich schon gefragt, was der Grill da ist. Mhm. Was er vorhat, ob er eine Barbecue-Party...
Er ist das Barbecue. Ups. Also die frühen Märtyrer haben alle sehr interessante Todesarten. Mhm. Vom Laurentius Weismann, er ist unter Valerian hingerichtet worden, so 250 herum. Oder 255. Und er ist einer der kanonischen Heiligen, von den ganz frühen Heiligen und sehr wichtigen Heiligen. Und er hat eine lustige Gruppe, für die er der Schutzpatron ist.
Und zwar?
Also er ist Schutzpatron von Berufen, die mit offenem Feuer arbeiten.
Schmiede.
Na, den nicht lustiger.
Das ist das Einzige, was mir einfällt. Und Köche.
Vielleicht. Köche.
Okay.
Köche, Bäcker und Bierbrauer und die Textilreiniger. Und dann hat er auch noch das Schutzpatronamt für Archivare und Bibliothekare. Mm. Nicht so wirklich viel mit Feuer, aber...
Bibliothekare mögen Feuer gar nicht.
Nein, ich verstehe es. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man einen Hexenschuss hat oder Ischias oder Hautleiden, dann kann man auch den heiligen Laurentius anrufen. Hallo, heiliger Laurentius, ich hätte da einen Furunkel. Könntest du was dagegen tun, bitte?
Er hat auch ein Buch in der Hand, hat das irgendwas damit zu tun?
Keine Ahnung, also da bin ich ein bisschen überfragt. Wegen dem Buch gibt es die Variante, dass das vielleicht der heilige Hieronymus ist, aber dann erklär mir bitte den Rost. Mhm. Außerdem, Laurentius ist einfach ein sehr beliebter Heiliger zu der Zeit. Mhm. Da... Hieronymus stirbt kurz vorher, 420, aber ich glaube eher, dass es da wirklich der Laurentius ist.
Ich finde es lustig, von der Tradition her hatten wir ja dieses unter Anführungszeichen heidnische und jetzt haben wir dieses christliche, aber es ist irgendwie nicht anders von der Ikonografie her.
Na,
weil du
nicht.
Hast trotzdem Menschen mit, sie haben irgendwas Bestimmtes an und haben irgendwas Bestimmtes in der Hand. Genauso wie wir uns den Narzissus angeschaut haben, der auch genauso was in der Hand hat oder eben irgendwo liegt oder so.
Ja. In der Art. Also die christliche Ikonografie kommt von der antiken paganen Ikonografie und vor allem am Anfang siehst du, dass eben die Darstellungen hier alles sehr römisch, sehr eindeutig ja aus dem Kontext des paganen Bereiches kommen, wie auch bei der Darstellung, die gegenüber ist, über dem Eingang, wo ja der gute Hirte dargestellt ist. Also die klassische Darstellung Jesus, der als Hirte
mit seinen Schafen
sitzt. Mhm. Auch eine wunderschöne Darstellung, aber auch bemerkenswert, er ist unbärtig, er ist komplett jung.
Das ist ungewöhnlich.
Das ist komplett ungewöhnlich. Normalerweise hat er immer ein Bart.
Ist das eher eine frühe Abbildung?
Könnte sein, oder man versucht es irgendwie auch noch in den paganen Bereich mit den jugendlichen Hirten reinzugeben, weil die Hirten sind einfach unbärtig.
Ja. Spannend. Ein wunderschönes Mausoleum oder Kapelle. Weiß nicht, wenn ihr mal in Ravenna seid, dann schaut es euch an. Ich würde es mir gerne anschauen, aber there you go. Ja. Die Galla Placidia ist spannend.
Ja?
Das ist eine spannende Lady. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel mehr Drama bei ihr, als wir jetzt Zeit haben, in unseren 40 Minuten uns zu auszutauschen.
Man könnte vielleicht auch eine Serie drüber machen, so wie über die Livia.
Das wäre cool.
Idee für Netflix. Macht eine Serie über die Galla Placidia.
Netflix, hör uns aus. Danke fürs Podcasten mit mir wieder mal.
Bitte gerne.
Das war spannend. Das war echt cool, die Lady. Und wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen oder Ideen, könnt ihr uns gerne schreiben auf artefakte_erzählen@gmx.at oder auf unseren Social Media Plattformen oder auf unserem Blog, überall auch auf Artefakte erzählen.
Genau, und hören könnt ihr uns auch wieder über unseren Blog oder über Spotify, TuneIn, Deezer, Podcaster.de, die Plattformen, die ihr wahrscheinlich eh schon kennt.
Und wenn ihr gerade finanziell gut bei Kasse seid und uns gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch über Buy Me a Coffee machen.
Und entweder sonst? Direkt über die Seite von Buy Me a Coffee unter Artefakte sind wir zu finden oder über unsere Blogseite. Da ist der Button ein bisschen versteckt und zwar im Impressum. Und da steht dann unten Buy Me a Coffee und folge dem Button.
Genau.
Kann man es dann finden.
Und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche und Kühlt euch gut ab.
Genau, weil ich glaube, es wird in den nächsten Tagen nicht wirklich kühler.
Nein, definitiv nicht.
Es wird immer heißer.
Baba.
Tschüss.